Ihr seht ihr mich schon wieder. Ich war ja vor kurzem schon hier oben. Das liegt nicht daran, dass ich jetzt der Prediger Nummer 1 bin hier. Wahrscheinlich eher im Gegenteil. Aber es funktioniert halt besser mit meinem Studium und mit dem Abschluss von den Semestern immer zusammen, wenn ich dann zum Ende der vorlesungsfreien Zeit und zu Beginn der Vorlesungszeit dann mehr hier mache und dann wieder weniger. Dann sind die anderen auch wieder hier. Da seid ihr mich erstmal ein bisschen los. Ja. Es ist immer schön, wenn wir ein bisschen was zu lachen haben, denn dieses Thema, das wir heute haben, ist eigentlich nicht so lustig. Und ich habe hier schon wieder im Hebräer 11 was entdeckt, was auch heute in der Christenheit irgendwie verschwunden ist. Es spielt einfach nicht mehr die große Rolle. Ich möchte als Ausgang einfach mal eine ganz andere Bibelstelle lesen aus dem Römer 3, Vers 18. Wenn Römer 3 ein bisschen kennt, der weiß schon ganz genau, was jetzt kommt. Das ist der Abschluss von dem, wo Paulus die sündigen Menschen beschreibt. Da steht am Schluss, es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Er sagt noch nicht mal, dass sie halt im Herzen keiner mehr sagt, sie sehen die nicht mal. Und es ist ein Zeichen unserer Zeit heute, wie es wahrscheinlich noch nie war, dass man Gott überhaupt nicht fürchtet, sondern einfach die Frechheit besitzt, das, was Gott verboten hat, per Gesetz zu schützen. Das ist unsere Zeit heute und das dringt sogar in die Christenheit, in die Menschen, die sich Christen nennen, dasselbe tun, dass sie Dinge, die Gott nicht will, die Gott nicht angeordnet hat, super finden und die vorantreiben und wo Gott ganz klar Anweisungen gibt, dass sie es einfach übergehen. Es gibt dieses Problem, das werden wir in einem Kapitel gleich sehen. Wenn man Gott nicht fürchtet, dann hat man vor irgendetwas anderem Angst. Und dann kann man Gott nicht fürchten. Das kommt vom Sündenfall her. Wer sich erinnert, 1. Mose 3, Adam und Eva haben gesündigt. Oder eigentlich, Paulus erklärt es und sagt, Adam hat gesündigt. Da wird Eva gar nicht beschuldigt, sondern Adam ist der Schuldige, ist der Mann. Und dann kommt Gott ja, wie es gewohnt ist, abends, als es kühl wird, in den Garten und will die Menschen treffen, mit ihm Gemeinschaft haben. Und er findet sie gar nicht, er muss sie rufen. Und dann kommt Adam irgendwann aus seinem Versteck mit seiner Frau gekrochen und sagt, ja, ich musste mich ja verstecken, ich fürchtete dich, weil ich nackt bin. Das heißt, wenn Sünde da ist, dann kriegt man Angst. Es gibt eine Stelle im Lukas, da sagt der Herr, wenn er über die Dinge des Endes hier redet auf der Erde, dann sagt er, dass die Völker Angst bekommen vor dem, was um sie herum passiert, wenn alles aus den Fugen gerät. Und wir sehen schon in einer Kleinigkeit heute, wo wir gar nicht so weit sind, wie in Lukas 21 beschrieben, wo es nur ein bisschen anfängt, da kommt so ein Virus und die ganze Welt bricht zusammen. Wir kriegen Probleme und Schwierigkeiten, die Leute haben Angst vor einer Krankheit. Der Mensch hat Todesangst. Er hat instinktiv Angst vor dem Tod. Wir kennen bestimmt diese berühmte Geschichte Matthäus 8. Da sind, einen Moment, ich schlage es mal mit auf. Wo Jesus den Sturm auf dem See stillt. Und dann tadelt er zum Beispiel seine Jünger und sagt zu ihnen in Vers 26, da sprach er zu ihnen, was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Das ist, wenn ich einen Kleinglaube habe, nicht kleinen Glauben. Der Herr sagt, ihr könnt einen Glauben haben, der so klein ist wie ein Senfkorn. Aber an den ihr glaubt, der ist groß. Und sie haben es Gott nicht zugetraut, dass er sie hier rausholen kann. Deswegen nennt er sie Kleingläubig, ihr Kleingläubigen. Und wir sehen ja, was ihr Problem war. Sie hatten Angst, sie haben um Hilfe geschrien. Sie haben gesagt, Herr, rette uns. Sie haben Angst gehabt vor den Umständen, in denen sie drin waren, in diesem Sturm auf den See. Das haben wir menschlich, hat man auch Angst, wenn du in so einem Boot sitzt, in so einem Fischerboot, und dann kommen diese Winde über den See Genezareth, dann tobt die See. Da hast du normalerweise menschlich Angst. Und der Herr sagt zu ihnen, ihr Kleingläubigen, warum vertraut ihr nicht? Sie hatten Angst vor den Umständen und die verhindern, dass ich glauben kann, dass ich Gott vertrauen kann. Sprüche 29, 25. Ich denke, das ist so eine Stelle, die bekannt ist. Man weiß nur nicht, dass sie in Sprüche 29 steht. Es steht in Vers 25, Sprüche 29, 25. Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Wer aber auf den Herrn vertraut, der ist geborgen. Wenn ich Angst vor den Leuten habe, was denken die eigentlich von mir? Was werden die sagen, wenn ich das tue oder dies sage oder da nicht hingehe oder da doch hingehe? Was denken die? Wenn ich Nachteile dadurch habe, was Gott sagt, wenn ich das tue, dann neigen wir lieber zu sündigen oder lieber einen Kompromiss einzugehen, mir Lauheiten zu leisten, als das zu tun, was Gott sagt. Mir ist mal so ergangen, ich komme eigentlich aus der Krankenpflege und habe mir irgendwann mal so eine Art Sabbatjahr gegönnt, weil mir das irgendwann zu viel wurde, habe ich in so einem Betrieb gearbeitet, so ein kleiner Betrieb war das, Mindestlohn, das war mir herzlich egal, es war Balsam für die Seele. Ich konnte den ganzen Tag lang an einer Seite 4 Schrauben reinjagen, an der anderen Seite 4 Löcher. Das ging 8 Stunden lang, das war wunderbar. Also wenn einem die Pflege zu viel wird, das ist herrlich. Und dann kam es irgendwann so, das war ein kleiner Betrieb, der hat für einen größeren Betrieb so outgesourcete Aufträge übernommen. Was die nicht machen wollten, das haben sie uns gegeben und dann haben die uns dafür bezahlt und das dann weiterverkauft. Jetzt haben die die Chance gesehen, von einem großen Verkaufshaus für die einen Auftrag zu übernehmen. Und die wollten das so drehen, dass wir das alles machen in unserer Firma. Aber es sieht so aus, als wenn die Große das macht. Und dann wollte dieses große Verkaufshaus natürlich ihre Leute schicken, dass sie sich mal angucken, wo die das machen und wie die so arbeiten, bevor die den Auftrag rausgeben. Dann kam der gute Mann von dem großen Betrieb, der da so eine leitende Position hatte und dafür zuständig war, zu uns. Dann hat er sich mit meinem Chef dann halt zusammengetan, uns alle zusammengerufen. Dann haben die uns eingeschworen, denn morgen sollten die kommen. Und dann sagten die, ja, wenn die euch fragen, für wen ihr arbeitet, dann sagt ihr natürlich für den großen Betrieb. Wir haben auf dem Papier aber gar nichts zu tun mit dem großen Betrieb. Wir sind ein ganz eigenständiger Betrieb. Dann habe ich da meine Arbeit gemacht. Da kannst du ja viel denken, wenn du so einfache Arbeit hast. Dann ging es dann hin und her im Kopf. Was machst du denn jetzt? Bist du eigentlich gelogen? Hast du mit dem Betrieb gar nichts zu tun? Auf deinem Vertrag steht ein ganz anderer Name und die gehören denen auch nicht. Die haben sich da auch nicht eingekauft. Oder so etwas. Naja, im Prinzip arbeitest du schon, da kann man sich alles immer zurechtbiegen. Wir haben ja nur Aufträge von denen, irgendwie arbeitest du ja doch für die. Und dann bin ich in der Pause, oder ich weiß nicht, ob es Pause war oder Feierabend, zu meinem Chef gegangen und dann sagte ich zu ihm, du, das kann ich nicht machen, ich will ehrlich sein und ich kann das nicht machen, ich kann nicht lügen. Okay, ja, das habe ich mir schon gedacht. Ich habe mir dann überlegt, was wäre denn, wenn du nicht hingegangen wärst, wenn du da irgendwie gehofft hättest, dass der Tag irgendwie gut vorbeigeht, du wirst nicht gefragt und wenn du doch keine Ahnung was, was hätte er dann für ein Bild gehabt? Er hat damit gerechnet, dass der Gläubige sagt, ich lüge nicht. Das war nicht leicht, weil ich mir wirklich gefragt habe, was sagt er denn, wenn du da hingehst? Was denken die Menschen von uns? Es ist gefährlich, wenn man Gott vertrauen will, dass er zu uns steht, wenn er einen Befehl gibt. Oder man hat Angst vor den Menschen. Da wird es immer schwierig. Der Herr sagt in Matthäus 10, ihr sollt nicht vor denen euch fürchten, die den Leib töten können, sondern fürchtet euch vielmehr vor dem, der nachdem er den Leib getötet hat, auch noch die Seele in der Hölle verderben können. Wenn wir vor jemandem uns fürchten, dann ist das Gott allein. Es gibt nur eine Ausnahme im Römer 13, wenn wir das Gesetz übertreten haben in unserem Land, dann gibt es sehr guten Grund, auch die Obrigkeit zu fürchten. Also wenn man mit 50 drüber geblitzt wurde oder so, da haben wir allen Grund zu fürchten, dann kommt noch eine Strafe, eine ordentliche zum Beispiel. Aber sonst fürchten wir nur einen und das ist Gott allein. Wie geht man vor, wenn man Gott nicht so fürchtet? Mal ganz ehrlich, also ich frage mich das schon manchmal, was sagen die Leute? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Oder man hat Angst vor den Umständen. Was kommt eigentlich? Was kommt auf uns zu in dieser Zeit? Wie geht denn das weiter? 2. Timotheus 1,7 ist so eine Stelle, wo die Bibel das einfach ganz klar einen Punkt dazu sagt. Steht im 2. Timotheusbrief 1,7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Das heißt, bei Wiedergeburt, wenn du wiedergeboren bist, wenn du Gläubiger bist, der Gott oder auf den Herrn Jesus vertraut, dass er dich rettet, dann hast du nicht einen Geist der Furchtsamkeit bekommen, sondern sondern einen Geist, er sagt, der Kraft, der Liebe und der Zucht. Das ist ja ein Wort, steht zumindest hier in der Fußzeile, dass sowas so viel heißt wie einen gesunden Verstand haben, Selbstbeherrschung. Was man auf Straßendeutsch sagt, das sagt er hier eigentlich, habt einen Geist der Coolness empfangen. Der ist cool. Entschuldigung, wenn ich es mal so platt sage, wenn man es auf der Straße sagen würde, aber genau das ist es. Du kannst ruhig bleiben. Du musst nicht Angst haben mit diesem Geist. Im 1. Johannes sagt Johannes, die Liebe treibt die Furcht aus. Und Römer 5, Vers 5 führt das wieder zusammen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen. Das heißt, ich habe aufgrund der Wiedergeburt, aufgrund dem, was Gott gewirkt hat, dass der Heilige Geist bei mir Wohnung gemacht hat, habe ich keinen Grund, Angst zu haben. Ich muss nicht Angst haben. Und ich muss einfach hingehen und das im Glauben annehmen. Ich kann einfach im Gebet zum Herrn gehen und ich erzähle euch das nicht, weil ich so eine Erkenntnis habe, sondern ich es selber machen musste. Zum Herrn gehen und sagen, ich habe hier Angst, Herr. Das und das macht mir richtig Angst. Ich kann manchmal nachts nicht schlafen deswegen. Und ich lege ihm das hin und verlasse mich einfach im Glauben darauf, dass das, was hier steht, wahr ist. Und dann geht die Angst weg. Was sagen wir, wenn eine Gemeinde uns einer zukommt und sagt, du, ich mache mir hier Sorgen, ich habe da Ängste. Da wollen wir ihn trösten, dann müssen wir nicht trösten. Dann müssen wir sagen, guck hier, du brauchst keine Angst haben. Wollen wir beten? Sagen wir es dem Herrn im Gebet und verlass dich darauf, dass das, was hier steht, funktioniert. Dass das Tatsache ist in deinem Leben. Das Glauben für Wahrheiten von Tatsachen, die man nicht sieht. Hebräer 11, 1 hatten wir. Ja, das ist es. Hebräer 11 ist ja eigentlich unser Text. Wir gehen ja hier weiter im Hebräer Kapitel 11 von 23. Ich mache das mal ein bisschen anders. Ich werde ihn jetzt nicht komplett lesen, sondern immer nur Teile von diesem Abschnitt. Einfach nur mal zuerst Hebräer 11, 23. Geht es erstmal nicht um Mose, der hier viel einnehmen wird heute, sondern es geht erstmal um seine Eltern. Und das steht dann im Vers 23, Hebräer 11, 23. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern 3 Monate lang verborgen gehalten, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Ich denke, meistens ist die Situation bekannt, in der das passiert ist. Israel ist in der Knechtschaft in Ägypten und die Ägypter kriegen Angst, dass sie zu mächtig werden und geben Befehl, die sollen alle Jungs, die neu geboren werden, die sollen die töten. Und das sollen bitteschön die israelischen Hebammen machen. Und die hatten keine Angst. Das muss man sich mal vorstellen. Ich überlege mir das, ich habe mir das gestern mit meiner Frau, haben wir das besprochen, ich habe mir das überlegt, was ist denn, wenn du in dieser Situation lebst? Wenn deine Kinder eigentlich in Todesgefahr schweben. Und hier steht, sie fürchteten nicht. Und wir wissen ja jetzt biblisch, wenn jemand die Welt oder dieses Gebot, was hier kommt, den Tod nicht um die Kinder fürchten muss, dann fürchtet er Gott und kann ihm vertrauen. Und fürchtet er den Richtigen. Und dann kannst du im Glauben so handeln wie die. Und was machen die? Ist ja unglaublich, das kann man ja dann im 2. Mose nachlesen. Da machen die so ein Kästchen und schmieren das mit Teer oder mit Pech da ein und legen den kleinen Jungen rein. Ich sage zu meiner Frau, stell mir vor, wir würden unseren Tim da reinlegen. Das musst du mal überlegen, wie die Gott vertraut haben. Ohne Angst zu haben, die haben den vor dem richtigen Furcht gehabt, nämlich vor Gott. Da konnten die sowas tun. Es ist ja so, dass die Eltern von Moses waren ja Leviten. Und das sind die, die Gott gedient haben, priesterlich gedient oder an der Stiftshütte gedient haben. Seltsamerweise, die haben keinen Erbteil bekommen, landesmäßig, beim Einzug oder bei der Einnahme des verheißenen Landes. Aber es sind diejenigen, die Gott am wenigsten tadelt. Das ist interessant. Das schlagen wir mal unbedingt auf in Malachi. Ich glaube, das ist eine wichtige Stelle, um das einfach zu sehen. Das ist der letzte Prophet im Alten Bund, Malachi, Kapitel 2, von 4 bis 7. Lest das ruhig mal in Ruhe zu Hause ganz durch. Ich werde hier nämlich mitten im Satz anfangen. Vers 4 fängt mitten im Satz an. Und da geht es im ganzen Zusammenhang um treulose Priester. Und dann heißt es hier ab Vers 4, und ihr sollt erkennen, dass ich euch dieses Gebot gesandt habe, damit mein Bund mit Levi bestehe, spricht der Herr der Herrscharen. Mein Bund mit ihm war Leben und Friede. Und ich verlieh ihm beides, damit er mich fürchte, und er fürchtete mich auch und hatte Ehrfurcht vor meinem Namen. Ist euch das aufgefallen? Es gibt zwei Dinge, die hier stehen, nicht ein Ding. Er sagt, sie fürchteten mich und hatten Ehrfurcht. Das heißt, wir haben nicht nur eine ehrerbietige Haltung vor Gott, sondern es ist auch eine gewisse Furcht. Das ist mehr als Respekt. Natürlich haben wir nicht mehr die Angst, die Todesangst, die er hat, der nicht wiedergeboren ist, weil ja der Fall eintritt, dass Gott, nachdem er tot ist, seine Seele noch in der Hölle verdirbt. Sondern wenn jemand wiedergeboren ist, dann hat er diese Angst nicht mehr. Aber er fürchtet Gott. Der Hebräerbriefschreiber erwähnt ja einmal unsere Väter, die uns ja nach ihrem Gutdünken für die Zeit, wo wir ihnen anvertraut waren, gezüchtigt haben. Und so wie man den Vater, wenn er ein vernünftiger Vater ist, vor ihm eine gewisse Furcht hat, hat natürlich nicht Angst vor ihm, man vertraut ihm, man geht zu ihm hin, man liebt ihn, er liebt ja auch mich, aber das ist ja kein Kumpel. Ein Papa ist ja kein Kumpel, das ist der Vater, den fürchtet man. Und so ist es bei Gott auch. Denn Gott ist der, der uns erzieht und der auch Gläubige straft, wenn sie ihm davonlaufen in böser Absicht. Es ist ja nicht so, dass wir alles tun und lassen können, weil wir jetzt auf der goldenen Rolltreppe im Himmel sind, sondern wir fürchten ihn, denn er ist derjenige, der uns in Zucht nimmt und erzieht. Und das hatte Levi. Und wir haben ja hier zwei Leviten, nämlich die Eltern von Mose. Als Mose groß war, dann kommt er ja, wir wissen nicht genau, wie alt er war, aber er kommt dann ja als Tochter Pharao in den Palast, in die High Society der ägyptischen Welt damals, zu der Elite, kriegt er auch eine Ausbildung dann. Der hat schon ein tolles Leben gehabt. Der hatte Reichtum, war hochgebildet, er hat eine Königsausbildung mitbekommen, weil er halt Pharaos Tochters Sohn galt. Und dann steht hier über Mose im Hebräer 11. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung an. Schon interessant, der hat alles, der Mann hatte alles, der hatte Reichtum, der hatte guten, gesicherte Umstände, dem ging es gut. Und dann steht ja, als er groß war, also ein gewisses Alter erreicht hat, er war da vermutlich 40, und dann steht da, er weigerte sich regelrecht, diesen Titel zu haben. Also sozusagen ein Prinz in Ägypten zu sein. Das wollte er nicht. Er wollte nicht das, was die Leute damals hatten, die Reichen in Ägypten, die Oberschicht, nämlich die Sünde. Er hat sich regelrecht geweigert. Er hat quasi verleugnet. Er wollte davon nichts wissen. Denn er hat etwas viel Größeres gesehen, was menschlich oder irdisch gesehen eigentlich gar nicht viel größer ist. Hier steht ja, er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden. Und dann steht in Vers 26 noch, der die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt. Schon interessant, was der für einen Blick hatte, der Mann. Das lesen wir nicht im 5. Bücher Mose, aber hier im Hebräerbrief wird es uns eröffnet, was in seinem Herz los war. Der wusste, den Retter, den Gott schickt, der ist mir wichtiger. Auf den kommt es an. Und es ist ja nicht so, dass das irgendwie passiv passiert, sondern er wird ja hier von haltungsmäßig wird er aktiv und entscheidet sich dafür, sich geht diesen Weg jetzt. Im Jesaja 51,7 steht dann Folgendes. Jesaja 51, Vers 7. Hört auf mich, ihr, die ihr die Gerechtigkeit kennt. Du Volk, das mein Gesetz im Herzen trägt, fürchtet euch nicht vor dem Schmähen der Menschen und entsetzt euch nicht vor ihrem Lästern. Wie angesprochen, Gott sagt ihr, fürchtet euch davor gar nicht. Denn sie vergehen, ihr vergeht nicht. Ihr habt ewiges Leben. Fürchtet euch nicht darum. Hier steht ja, er hat es für größeren Reichtum angesehen. Und der größere Reichtum oder überhaupt das Große, das ist die Gnade Gottes, dass er uns rettet. Das ist wahrer Reichtum. Nicht das Gold und Silber dieser Welt oder das Geld, sondern oder Immobilien oder sowas, sondern wahrer Reichtum ist die Gnade Gottes, die uns rettet. Das ist der wahre Reichtum. Und dann schreibt der Hebräerbriefschreiber später im Kapitel 13 noch etwas dazu. Er sagt dann in Vers 12 und 13, darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. So lasst uns nun mit ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Also wenn er uns gerettet hat, wenn wir uns auf seine Seite stellen, dann gehen wir automatisch aus dem Lager. Und das, was von der Welt verachtet wird, das ist bei Gott groß. Das heißt, wir haben unbedingt auch mit Schmach zu kämpfen. Das kommt einfach. Und Mose hat sich bewusst dafür entschieden, weil er Gott vertraut hat. Weil es steht ja, durch Glauben tat er das. Durch Glauben weigerte sich Mose, weil er ihm vertraut hat. Was sind die Schätze Ägyptens? Was sind die Schätze dieser Welt? Was ist hier wichtig auf dieser Welt? Und zwar nicht das Äußerliche, was man anfassen kann, sondern was steckt denn eigentlich dahinter? Das ist 1. Johannes 2, Ab 15. Das ist eine bekannte Bibelstelle. Da steht nämlich Folgendes. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Ab 15, da steht, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb so hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Das ist all das, was die Sünde, die in uns steckt, hervorbringt. Also, Fleischeslust geht ja viel weiter als über verdorbene sexuelle Lust hinaus. Das ist ja viel mehr. Also, wenn ich mein Fleisch frönen will, als das, was mir Spaß macht, wenn mir das wichtiger ist. Oder wenn ich das sehen will, was mir gefällt. Oder Hochmut des Lebens. Das sind die Schätze Ägyptens. Und wir wissen, im nächsten Vers steht ja, und die Welt vergeht mit ihrer Lust, aber wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und was will Gott? Der will, dass wir ihn fürchten und auf ihn vertrauen. Das ist der Unterschied. Ja, Mose hat das gesehen. Und hat sich im Glauben, hat er im Vertrauen auf Gott diese Entscheidung gefällt, aktiv gefällt. Ich will davon nichts wissen. Das ist das Geheimnis eigentlich. Wir wollen nichts wissen von Welt und Sünde. Gar nichts wissen wollen. Sagt Gott, wir sollen vor der Sünde ja fliehen. Nicht gegen die Sünde kämpfen, fliehen. Haltungsmäßig fliehen, innerlich. Einen Bruch vollziehen, ich will davon nichts wissen. Und nicht spielen. Und dann sagt er, er sieht ja die andere Belohnung. Das ist zum Beispiel einfach Offenbarung 2, Vers 10. Das ist ja das Sendschreiben zu der Gemeinde von Smyrna. Das war ja eine der beiden Gemeinden von sieben, die keinen Tadel abkriegen. Und dann sagt der Herr zu ihnen oder lässt ihnen schreiben, Offenbarung 2, Vers 10, da stolpert man gleich wieder über das erste Wort. Da steht nämlich, anderes stehen als das, was ich euch lesen wollte wieder. Das ist ein bisschen schwierig. Moment. Ach, doch, stimmt. Offenbarung 2, Vers 10. Fürchtet nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Der Lohn dafür ist die Krone des Lebens. Krone des ewigen Lebens. Nicht ein Leben, das aufhört, wie das Leben in dieser Welt. Das ist die Belohnung. Und das hat Mose gesehen. Und das war ihm viel wichtiger, das war für ihn wertvoller, als den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Es geht ja dann eigentlich noch weiter hier im Hebräer 11. Steht ja im Vers 27, ist wieder ein Durchglauben. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Die Konsequenz am Ende war, dass Ägypten sogar verlassen hat. Das ist die Aufforderung auch für uns. Also jetzt nicht, dass wir das Leben nehmen oder dass wir ins Kloster gehen, sondern dass wir innerlich von unserer Haltung her die Welt verlassen. Dass wir davon, und das ist auch das, was für Gläubige wichtig ist manchmal, was wir auch gerne vergessen in unserem Alltag, dass wir auch innerlich aus dieser Welt einfach hinausgehen, das ist Lager verlassen. Das ist dann nicht immer günstig, ist auch nicht karrieregünstig. Und dann steht hier noch, er hatte keine Angst vor dem König. Da sagt der aufmerksame Bibelleser, hier steht doch was anderes im 2. Mose. Da steht doch, dass er sich fürchtete, weil die Sache bekannt geworden ist und vor den König gekommen ist. Der wollte ihn ja dafür töten, als er den Aufseher erschlagen hat, der einen seiner Volksgenossen zusammengeschlagen hat. Ja, da haben wir genau das, was im Römer 13 steht, wenn du dich versündigst, sollst die Obrigkeit fürchten, hat er sehr wohl Angst gehabt. Und wisst ihr, das Interessante ist ja, wir kennen ja wahrscheinlich die Stelle aus dem 4. Mose 12, wo steht, dass Mose der sanftmütigste Mensch auf der Erde war. Aber ein Sanftmütiger bringt doch keinen um. Das heißt, Gott musste ihn erstmal dahin bringen. Der musste ihn erstmal so weit erziehen, dass er das tun konnte. Und Mose flieht und wird dann erstmal 60 Jahre von Gott bearbeitet bei Schafen. Der durfte 40 Jahre langweiligsten Beruf der Welt machen, er durfte Schafe hüten, 40 Jahre lang. Da hat Gott ihn erstmal zurechtgestutzt, damit er seine Aufgabe überhaupt wahrnehmen konnte, damit das weitergeht, dass er nicht nur also aus der Welt auszieht, sondern es noch brauchbar ist für seine Aufgabe. Dass er weiterkommt, dass er weiter wächst und zum sanftmütigsten Menschen der Erde wird. Das geht ja nicht. Das ist ein Trost für uns. Wisst ihr, wir müssen das ja nicht alles von heute auf morgen packen. Und supergläubig sein und vertrauen können und alles richtig machen und keine Furcht mehr vor Menschen und Umständen haben, sondern das lernt man bei Gott. Das bringt er uns ja bei. Und dann steht da im 4. Mose 12 noch etwas anderes. Das schlagen wir mal auf. Ich glaube, es ist wichtig über Mose, dass wir das auch mal tatsächlich lesen an der Stelle, wie es geschrieben steht. 4. Mose 12, Vers 8. Das ist ja dieses kleine Kapitel, nur 16 Verse. Da geht es ja um diesen Streit, den Miriam und Aaron da angezettelt haben, die Geschwister von Mose, Miriam die Prophetin, Aaron der hohe Priester, und die greifen ihn ja an, weil es ihnen ja nicht so passt oder ihnen nicht so gefällt, dass Gott nur durch ihn redet, und werfen ihm das sozusagen vor. Und dann sagt Gott über Mose etwas, und da steht im Vers 8, 4. Mose 12, Vers 8, mit ihm rede ich von Mund zu Mund, von Angesicht zu Angesicht, und nicht rätselhaft. Und er schaut die Gestalt des Herrn. Warum habt ihr euch denn nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht Mose zu reden? Hier sehen wir die Qualität, die es hatte, dass er sich an den Unsichtbaren hielt, als sähe er ihn. So tief war er mit Gott verbunden. Das ging so tief bei Mose. Und der hat noch nicht mal das gehabt, was wir heute haben. Er hat nicht den Geist der Sohnschaft gehabt, der uns ruft, aber Vater. Nicht mal das hat er gehabt. Und trotzdem konnte er so eine Gemeinschaft haben, wie wir einen Geist der Sohnschaft heute haben. Der Heilige Geist, der ausgegossen ist, der in unseren Herzen Wohnung gemacht hat, dann können wir so eine tiefe Verbindung mit Gott haben, wenn wir bereit sind dafür, wenn wir den Mut haben, das einzugehen, dass wir nicht mehr Angst haben müssen. Und es geht ganz einfach nicht in dem, dass man irgendwie ein Besonderer ist, eine besondere Erfahrung macht im Leben, sondern dass man einfach biblisch vorgeht und das im Glauben annimmt, was geschrieben steht, nämlich dass es geht. Dann ist mir der Wille Gottes auch kein Rätsel mehr, was er von mir will, sondern ich kann das verstehen, was er von mir fordert. Natürlich ist es immer Lernprozess, aber ich kann das lernen. Nicht, dass wir uns falsch verstehen, hier steht, und er schaute die Gestalt des Herrn. Das war bei Mose so. Wir müssen ihn gar nicht sehen, er wohnt ja sowieso bei uns im Herzen. Aber ich kann diese tiefe Beziehung erleben, damit ich vor der Welt und vor den Umständen und vor dem Teufel und vor den Menschen keine Angst haben muss. Oder vor Krankheit. Das heißt ja nicht, dass ich ein sorgloser Mensch werde, nichts mehr tue und mir keine Gedanken mehr mache. Aber ich brauche es nicht mehr zu fürchten, weil ich mich an den halte, der über allem steht, der viel stärker ist. Das tut Mose hier. Und dann führt Mose ja noch was ein in diesem Zusammenhang. Und das lesen wir ja auch, dass ja wieder so eine Stelle hier im Hebräer 11. Da lesen wir mal weiter im Vers. Moment, ist der Vers 28. Und da steht dann, durch Glauben hat er das Passa durchgeführt und das Besprengen mit Blut, damit der Verderber ihre Erstgeborenen nicht antaste. Kennen die 10 Plagen von Ägypten? Die 10. Plage, die schlimmste, in jedem Haus ein Toter. Und es war ja nicht so, dass Israel einfach so mal verschont wurde, weil sie so toll wären. Das sind sie ja eben nicht, das kennen wir ja aus der Bibel, die war ja nicht so brav oder immer so gottesfürchtig und immer voll Glaubens und Gehorsam und alles. Und sie mussten etwas tun im Glauben. Sie mussten ja ein Lamm nehmen, das makellos war, es schlachten und das Blut an die Türpfosten streichen. Und wenn sie das im Glauben taten und drin blieben im Haus, also geht ja noch weiter, sie müssen ja fertig angezogen sein, also aufbruchbereit sein und sollen so das Lamm, dann das Fleisch essen von dem Lamm, dass sie gleich losgehen können, im Glauben, dass der Verderber, der dann durch Ägypten gezogen ist, sie lebten ja mittendrin, dass er in ihren Häusern vorbeigeht. Frag mich mal, wie haben die das erlebt? Was haben die empfunden, als sie da in den Häusern saßen und mitbekommen haben, da stürmen alle? Und sie haben Gott vertraut, dass er an ihnen vorübergeht. Und genau das sollen wir ja auch tun oder sollten wir getan haben. Das ist ja das, was der Gläubige tut. Wenn er das wahre Passahlamm, Jesus Christus im Glauben für sich annimmt, also Bekehrung. Wenn ich anfange zu vertrauen, dass er mich rettet, ich sage immer, wenn ich anfange, das hört ja nicht auf, ich glaube das nicht einmal bei der Bekehrung und dann ist es abgehakt, sondern ich mein Vertrauen auf diesen Jesus der Bibel setze, der für mich gestorben ist und den Tod besiegt hat, dann rettet mich Gott vor der Hölle. Das ist genau das, was hier steht. Er hat sein Blut gegeben, das uns, es ist, wie gar nicht auf meinem Zettel steht, das ist nicht schlimm, das ist Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 14. Ich weiß, es ist wieder mitten im Satz. Da steht in Kolosser 1, Vers 14, in dem, also in Christus, in dem Sohn der Liebe Gottes, in dem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. So Passa heißt eigentlich sich bekehren, umkehren, dass man gewaschen wird in Jesu Blut. Und dann gibt es einen Schutz vor dem Tod, also nicht vom Tod auf der Erde, sondern vom ewigen Tod, vom zweiten Tod, vor der Hölle. Wenn wir im Glauben, im Bild gesprochen, die Türpfosten einpinseln mit dem Blut und im Haus bleiben, im Vertrauen, dass er uns rettet. Dann passiert das. Ist ja nicht, wie sagt Paulus das? Doch wenn Christus nicht auferstanden ist, sind wir die elendsten Menschen, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen. Es geht ja, die Hoffnung geht ja weiter. Der Glaube geht ja, der ist ja nicht für, einfach nur für die Erde, dass wir was haben, ein bisschen Spiritualität oder sowas. Entschuldigung. Sondern, dass wir Ewigkeit haben bei Gott, das ewige Leben haben. Darum geht es. Und das hat der Herr uns erkauft. Er hat uns mit seinem Blut erkauft. In seinem Blut haben wir die Erlösung. Und dann gilt 1. Korinther 5, 7, greift Paulus was auf, was im Alten Testament stand zum Passa, sagt 1. Korinther 5, 7, darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, die ihr ja ungesäuert seid, denn unser Passalamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. Dass, wenn das passiert ist, wenn wir jetzt wiedergeboren sind, wenn wir Gemeinde sind, dann ist das nicht nach den alten Maßstäben, die in der Welt gelten, sondern hat Gott neue Maßstäbe. Und die sind eher so, dass die Welt es komisch findet oder vielleicht sogar verachtet. Das ist nicht, hier ist es nicht wertvoll oder hoch angesehen, wenn du gebildet bist, wenn du reich bist oder so etwas. Sondern hier ist es angesehen, wenn man Gott fürchtet, wenn man ihm gehorsam ist und ihm vertraut. Fällt mir immer diese Stelle ein, wo der Schwiegervater Moses in die Wüste rauskommt, wo die Israeliten lagern, ihn besucht und er guckt sich das so ein bisschen an und dann sagt er zu ihm, Mose, was, du überarbeitest dich ja, von jedem das Problem willst du lösen. Jeder kann zu dir kommen und es war ein Riesenvolk, die können alle zu dir kommen mit ihrem Problem und du kümmerst dich darum, dass du überarbeitest dich doch. Mach doch mal Folgendes, setz doch nach dem und der Struktur, nach dem und dem Schema, dann sagt er genau, wie er sich das vorstellt, kannst du Älteste einsetzen. Und zu denen können, die sind dann über einen bestimmten Bereich vom Volk gesetzt, und zu denen können die Leute dann gehen mit ihren Problemen. Und dann nennt er ein Kriterium für diese Leute, die Gott fürchten. Gottesfürchtige Männer. Also Gemeinde, bist du nicht diensttauglich, weil du eine gute theologische Ausbildung hast oder ein Studium irgendeins abgeschlossen hast oder sonst welche Qualifikationen mitbringst, sondern wenn du Gott fürchtest. Das ist anders als in der Welt. Denn der Gott fürchtet, der wird die Menschen nicht verletzen oder sein eigenes Ding drehen oder seine eigene Ehre oder seine eigene Ehre suchen oder zu seiner Gunst Dinge tun in der Gemeinde, damit er Gewinn davon trägt. Sondern wenn er Gott fürchtet, dann tut er das, was Gott will, und dann wird die Gemeinde erbaut und Christus wird verherrlicht. Dann ist da kein Platz mehr für den eigenen Sauerteig. Dann ist das, was passiert ist bei Wiedergeburt, siehe, es ist alles neu geworden, ihr seid ja ungesäuert. Also tut diese Dinge hinaus, die alten Dinge der Welt. Und ich denke, jeder, der in sein Herz guckt, der weiß ganz genau, was da noch drin steckt. Und da stecken ja auch bei mir und bei jedem von uns noch irgendwas drin. Er sagt, dann tut es hinaus. Das, was Mose getan hat, haltungsmäßig etwas einnehmen und im Glauben das annehmen, was geschrieben steht, dass es wirkt in meinem Leben. Und nachdem sie das Passa gehalten haben und die Ägypter sie ja regelrecht fortgejagt haben aus ihrem Land, weil sie jetzt endgültig die Nase voll hatten und nichts mehr mit den Israeliten zu tun haben wollten, dann ziehen sie ja aus und dann denkst du ja, taktisch gesehen ist es besser, schnell in die Wüste weit weg, damit die nicht hinterherkommen können. Und dann sagt Gott zu Neli, du musst umkehren und da an die Stelle vor das Rote Meer gehen. Und in der Zeit überlegen sich die Ägypter mal, was haben wir eigentlich gemacht? Wir haben die beste Arbeitskraft, die wir hatten, haben wir einfach fortgejagt. Jetzt holen wir die mal ganz schnell zurück mit Waffengewalt, mit der ganzen Armee, mit dem ganzen militärischen Aufgebot, kommen die dahin. So, und jetzt sind die Israeliten da. Vorne das Meer und hinten die Ägypter. Ja, was machen wir denn jetzt? Wieso sind wir überhaupt hier? Warum führt uns Gott hier hin? Und sie schreien zu ihrem Gott. Und dann spricht Gott zu Mose. Das ist ganz interessant. Wir schlagen das einfach mal auf. Das ist, ich glaube, sehr wichtig. 2. Mose 14. Und alle schreien und Mose betet. Und was macht der Herr? Der antwortet Mose und sagt zu Mose, was schreist du zu mir? Und das ist Matthäus 8. Die Jünger sind im Boot und der Herr schläft. Der Meister schläft im Boot und der Sturm tobt. Und sie drohen zu kentern. Und die Jünger waren ja keine Ahnungslosen. Das waren ja Profifischer. Die kannten sich auf dem See aus. Die wussten, wann es um Leben und Tod geht. Und dann schreien die um Hilfe und die wecken den Herrn auf. Und er sagt, warum habt ihr Angst? Warum seid ihr so kleingläubig? Warum? Und dann gibt der Mose diese Anweisung, er soll da hochgehen und den Stab übers Meer halten und dann will er das Meer teilen, also gegen die Elemente handeln, dass es einen trockenen Weg durchs Meer gibt. Nicht, das Wasser ist weg und dann ist da noch Matsche, das ist der Weg trocken gewesen. Ja? Und da führt er dann das Volk durch. Und es ist interessant, es ist ja nicht so, dass die Israeliten ihre Lektion gelehrt hatten, nachdem sie das Passa gehalten haben. Es geht weiter. Es ist nicht so, dass wir uns bekehrt haben und dann ist erstmal gut. Denn wir müssen ja weiter lernen. Das funktioniert ja nicht alles gleich nach der Bekehrung geistlich oder biblisch, nach biblischen Prinzipien. Die müssen wir erst lernen. Und Gott nimmt jeden, der es will, der sich ihm auf den Altar legt, auch in seine Schule, in seine Zucht und bringt ihm das bei. Nämlich damit wir was zum Lobpreis seiner Herrlichkeit sind und nicht nur Lobpreis am Sonntagmorgen machen, sondern dass unser Leben Lobpreis ist. Und dann steht hier in diesem 2. Mose 14 am Schluss, im Vers 29, ich lese mal bis zum Ende des Kapitels, bis 31. 2. Mose 14, 29 bis 31. Aber die Kinder Israels gingen trocken mitten durch das Meer und das Wasser war ihnen eine Mauer ihrer Rechten und zu ihrer Linken. So errettete der Herr Israel an jenem Tag aus der Hand der Ägypter und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres. Da sah Israel die mächtige Hand, mit welcher der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte und das Volk fürchtete den Herrn und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Sind wir wieder wie dieses Paar hier, Glaube und Furcht, wieder miteinander auftritt. Gott bringt ihnen genau das bei, was wir im Hebräer lesen. Dass Furcht und Glauben, Gottesfurcht und Glauben zusammengehören. Denn wenn ich die Umstände oder die Menschen oder den Teufel fürchte, dann vertraue ich Gott nicht mehr. Und das lernen sie hier. Und das will Gott uns auch beibringen. Dass wenn es schwierig wird im Leben, dann will Gott uns nicht ärgern, dann hat er uns nicht vergessen und hat einen perfekten pädagogischen Plan ausgearbeitet, wie er uns hier weiterbringt. Vielleicht noch eine Randbemerkung zu diesem Vers 31. Das Volk fürchtete den Herrn und, zweite Sache, sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Den haben sie nicht gefürchtet. Sondern fürchteten den Herrn und fürchten nur einen einzigen in dieser Welt, in diesem Universum, das ist Gott allein. Der wird gefürchtet, ansonsten brauchen wir uns vor niemandem fürchten. Also natürlich begegnen wir allen anderen Menschen mit Respekt und hat man das so schön in unserem Grundgesetz mal formuliert, die Würde des Menschen ist so unantastbar. Das ist ja kein ungeistlicher Gedanke, das ist richtig so. Und das tun wir natürlich, aber Furcht haben oder diesen Respekt, der uns gewisse Sünden verbietet, diese Haltung, die haben wir nur Gott gegenüber. Nur ihm. Lesen wir weiter im Hebräer 11, in unserem Abschnitt. Vers 30, Hebräer 11, 30. Durch Glauben fielen die Mauern von Jericho, nachdem sie sieben Tage umzogen worden waren. Hier haben wir wieder so etwas. Paulus sagt ja, das, was bei Gott hoch angesehen ist, bei der Welt verachtet. Hier tun die Israelis etwas, was vollkommen peinlich ist. Und Gott gibt ihnen ja einen Auftrag, sie kommen in die erste große Herausforderung, nachdem sie über den Jordan ins verheißene Land gegangen sind und haben Jericho vor sich. Wahrscheinlich die älteste Stadt, die durchgehend bewohnt war auf dieser Erde bis heute. Und stehen vor dieser Stadt, Riesenmauern, galt als uneinnehmbar. Und dann sagt Gott ihm, ihr macht jetzt mal Folgendes, ihr macht keinen Schlachtplan, ihr geht einfach in voller Montur, in voller Aufstellung mit allem, was ihr habt, geht ihr dahin und zieht da einmal drum. Am ersten Tag, am zweiten, am dritten, am vierten, am fünften, am sechsten, ganz genauso. Ihr geht da einfach einmal drum spazieren. Was die Menschen vom Jericho, die Wächter da auf der Mauer wohl gedacht haben. Was machen die da? Und am siebten Tag, sagt er, da macht ihr was anderes. Am siebten Tag geht ihr siebenmal drum. Da wird es noch peinlicher. Ihr läuft siebenmal um die Stadt rum. Und die können euch dazugucken dabei. Wenn wir was tun, was Gott will, das sieht ja auch die Welt. Die gucken auch manchmal komisch, was machen die da eigentlich? Wieso laufen die jeden Sonntag in die Versammlung? Das reicht doch, wenn du Weihnachten, Ostern gehst, oder? Wieso sind die immer ehrlich? Wieso wollen die keine Halbwahrheiten? Das ist doch peinlich, kommst du nicht voran, karrieremäßig. Das geht doch nicht. Die laufen dann siebenmal drum und dann kommt ja dieses, dann sollen sie ins Horn stoßen und ein Kriegsgeschrei Veranstaltung und dann zerbrachen die Mauern. Dann greift Gott ein, dann zeigt er ihnen, wisst ihr was, hier geht es gar nicht darum, dass ihr eine starke Armee habt. Die kann ich auch benutzen, die starke Armee, aber ich kann das auch so machen. Und dann konnten sie die Stadt einnehmen. Was heißt das eigentlich für uns bildlich? Wir kennen das ja, was Israel im Körper passiert, das passiert der Gemeinde im Geist, das ist ja als Vorbild für uns geschehen, sagt der Paulus im Römerbrief. Was heißt das eigentlich für uns? Jericho ist so eine Stadt, wenn man die verfolgt in der Bibel, die hat dauernd Flüche. Da wird dauernd Fluch drüber gesprochen. Gott sagt, wenn jemand die Stadt wieder aufbauen wird von Jericho, dann will ich ihm den Sohn nehmen und wenn er die Mauern aufbaut oder das Tor aufbaut, dann geht, das ist furchtbar. Diese Stadt, die kommt nie gut weg in der Prophetie. Es gibt zwei große Flüche in der Bibel. Das ist der Fluch des Todes, den Adam auf uns geladen hat. Dann gibt es noch einen zweiten Fluch. Das ist der Fluch des mosaischen Gesetzes. Paulus sagt zu den Korinthern, dass der Dienst, der damals Herrlichkeit hatte für die Israeliten, für die Priester, das ist eigentlich ein Dienst des Todes. Weil das Gesetz Moses, das ist ein Todesurteil für uns. Ich werde das jetzt mal einfach für uns einfach mal als Fluch des Gesetzes verfolgen, Jericho, was da passiert. Nämlich, das ist eine Beobachtung der Bibel, einfach Zahl 6, da geht es irgendwie meistens um den Menschen, der ein Sünder ist. Und sie 6 Tage lang ziehen sie einmal um die Stadt, es passiert nichts. Wenn Gott uns einfach beibringt, wisst ihr, was nach eurer Vorstellung geht, einfach gar nichts mal. Da passiert geistlich nichts. Das sieht vielleicht gut aus, sieht nach Erfolg aus, super Event organisiert, Gemeindestruktur ist irgendwie durchstrukturiert, alles ordentlich. Aber wenn es nicht ist, wie Gott es will, hilft dir das geistlich gar nichts. Da kannst du eine Mega-Church sein, also eine Riesenkirche, aber wenn es nicht geistlich läuft, bringt das überhaupt gar nichts. Lieber eine kleine Gemeinde, die sich mit kleinen Problemen rumschlägt, aber die sucht, den Willen Gottes zu tun. Da ist Segen drauf. Mit 7 deutet er es ja an. Wenn es um 7 geht in der Bibel, hat das irgendwas mit Gott immer zu tun. Und zwar zeigt er ihn, guck mal, pass mal auf, so geht es. Wenn ihr es so macht, dann erfüllt sich das, was ich euch gebe. Dann wird das lebendig in eurem Leben. Eine Verwirklichung dessen, was man nicht sieht. Hebräer 11, 1. Dann passiert es, wenn ihr es macht, wie wir. Und nicht mit alten Dingen, indem ihr wieder versucht. Paulus kämpft ja mit bei den Galatern darum, die wieder anfangen wollten, sich sagen jetzt, oh, ihr seid aus den Heiden, ihr habt euch bekehrt, super, jetzt müsst ihr euch beschneiden lassen und das Gesetz Moses halten. Nein. Das ist meistens das erste Problem, was der Gläubige hat, wenn er sich bekehrt hat. Das sagen wir ja, der brennt dann so in der ersten Liebe und dann wird es irgendwann schwächer, dann kennt man die Leute in der Gemeinde langsam, dann werden Lieder auch langweilig, weil man die schon 1000 Mal gesungen hat und wird so ein bisschen müde und träge. Ich denke, jeder, der länger bekehrt ist, der kennt das ganz genau. Und dann kommt eine Falle oft, da will er perfekt sein. Und strengt sich an und will das halten, was da steht. Es funktioniert aber nicht. Nur so, Erlösung funktioniert nur so, wie Gott es uns sagt. Und wie bricht er denn einen Fluch, indem er Jesus gibt als Opfer? Und das ist darauf, wo wir vertrauen. Es geht schon wieder, merkst du, es geht immer um den Herrn Jesus. Umso weiter wir kommen im Hebräer 11, es dreht sich immer noch enger um ihn, dass er uns rettet, dass er auch den alten Fluch bricht einfach. damit geistlich laufen kann, damit Gott Segen geben kann. Aber es geht nur in Christus und wie er es vorgibt. Und dann haben wir hier noch einen ganz interessanten Vers. Ich habe mir echt fast überlegt, ob ich den nicht nochmal weglasse. Aber hab dann noch eine Predigt von mir. Vers 31. Durch Glauben ging Rahab die Hure nicht verloren mit den Ungläubigen, weil sie die Kundschafter mit Frieden aufgenommen hatte. Müsste eigentlich, also wenn man sich das Kapitel durchliest, wo diese Kundschafter da vorher in Jericho reingehen und sie die dann aufnimmt, was die Frau alles sagt. Das war eine hochgeistliche Frau. Also wie die verstanden hat, wer der Gott Israels ist und wie sie sich darauf verlässt. Sie ist schon fast, frech ist sie nicht, aber sie ist schon sehr forsch, indem sie auf die Kundschaft dazugeht und sagt, also so und so und so, ich weiß das, ihr seid von Gott, das ist richtig und es fürchten sich alle vor euch, wir haben ja mal alle Angst und ich habe euch jetzt geholfen und ich vertraue diesem Gott, also verschont bitte mich und meine Familie. Sie verlässt sich darauf, dass der Gott Israel sie rettet. Und dann, sie fordert sich sogar einen Schwur ein von den Kundschaftern, dass das passiert. Und dann sagen die Kundschafter zu ihr etwas Interessantes. Sie sagen zu ihr, das Seil, mit dem sie dann von der Stadtmauer runterlassen will, das ist nämlich das Interessante, da steht, das ist ein karmesinrotes Seil oder Schnur. Und da wird es interessant, das ist ein rotes Seil. Karmesin ist ein blutroter Stoff. So wird dieser Farbton beschrieben, der wird aus irgendeinem Wurm gewonnen oder so und dann hat die einen blutroten Farbton. Und dieses Seil hängst du raus und sehen wir dieses Bild uns eigentlich wieder etwas zeigt. Es gibt nur eine Rettung und das ist Jesus allein und sein Blut, das uns reinigt von aller Sünde. Dass wenn jemand diese Rettung bei Gott sucht, die gibt's nur so. Man wird nicht wiedergeboren, weil man jemand seine Sünden bekennt, sondern nur, wenn man den Namen Jesus anruft in dem Vertrauen, dass er mich rettet aufgrund seines Erlösungswerkes. Das ist die einzige Rettung. Das hat Rahab hat das geglaubt. Also wenn sie die Anweisung befolgt, die diese Männer ihr jetzt geben, dann wird der Gott Israels sie retten. Wir sehen ja alle, die sich dann in ihrem Haus versammelt hatten, diesen Teil der Mauer, den hat Gott verschont. Die haben überlebt. Wir sehen ja, wie sie sogar, was ja eher unüblich war, sie wird sogar in das Volk Gottes aufgenommen und sie wird sogar eine Ahnin des Königs David und eigentlich auch unseres Herrn Jesus. Kommt in den Stammbaum rein. Was eigentlich total unüblich ist. Und das macht Gott ja auch mit uns. Wenn er uns rettet, dann ist es ja so, das sind ja die Äste, die eingepropft sind in den Baum. Gott hat die anderen Äste rausgerissen, die Juden, die den Messias verworfen haben, die hat er abgebrochen von dem Baum und hat die Heiden eingepropft uns. Wir dürfen Teilhaber des Bundes sein, des neuen Bundes, dass der Herr uns rettet. Und das ist interessant, wie hier einfach diese Frau oder auch vorher zum Beispiel dieses Passa einfach als Einzelpunkt so herausgegriffen wird, das ist keine große, ich sage, das ist eigentlich so eine Nebensache, das ist eigentlich doppelt gemoppelt. Wieso sagt er das nochmal hier? Aber das ist das Zentrum, von dem es ausgeht. Aufgrund dieser Erlösung funktioniert etwas geistlich. Oder eben nicht, wenn es nicht das Fundament ist. Nur dann, wenn ich auf diesem Fundament baue, dann kann ich Gott vertrauen, dann kann ich ihn fürchten, dann kann ich ihm gehorsam sein. Und dann kann eine Gemeinde aufleben und dann funktioniert es geistlich in der Gemeinde. Aber nur dann, wenn er der Mittelpunkt ist, wenn wir darauf vertrauen. Ich möchte am Schluss, das habe ich mir aufgeschrieben, das fand ich eben so interessant, einen Vers lesen aus Hebräer 13, Vers 6. Den haben wir heute schon gehört. Ich möchte ihn aber trotzdem einfach nochmal lesen. Ich sagte das mal jemand, Wiederholung ist die Mutter aller Lehre. Steht ja in Hebräer 13, 6, also Wiederholung. So können wir nun zuversichtlich sagen, der Herr ist unser Helfer und deshalb fürchte ich mich nicht vor dem, was ein Mensch mir tun könnte. Dass wenn ich so lebe, wenn ich so in Christus bin, ihm vertraue und bereit bin zu lernen, Gott allein zu fürchten und vor nichts anderes fürchten und daraus heraus ihm gehorsam bin, dann muss ich keine Angst haben. Von nichts und niemandem muss ich Angst haben. Auch nicht in Corona-Zeiten. Und auch nicht, was danach kommt. Wenn die Politiker schon sagen, es wird wieder nie wieder so wie früher, es gibt ein neues Normal oder solche Dinge. Ich muss davor keine Angst haben und mir Gedanken machen, was die damit vielleicht meinen könnten oder so. Ich muss nur biblisch vorgehen. Eine Sache muss ich machen, dass ich das tue, was Gott sagt. Dass ich ihm vertraue, ihn allein fürchte und ihm gehorsam bin. Und das machen wir am besten so, dass wir uns mit den Leuten treffen, die das auch wollen und gemeinsam beten. Und dann kann ich mich darauf verlassen, dass es nichts Schlimmes passieren wird, was ewigkeitsverändernd sein könnte. Kann sein, dass man stirbt. Kann sein, dass Gläubiger Covid-19 stirbt. Kann ja auch passieren. Das ist ja nicht so, dass es hier in dieser Welt nichts Schlimmes passieren würde. Es gibt so eine Sache, die mir mal hängen geblieben ist, vom Pastor Wilhelm Busch, dass man sein Viertel zerbombt hat am Ende des Krieges. Und der dann aus dem Bunker rauskommt und sein Haus geht, dann hat er nur eine Frage. Sagt der Herr, bist du das? Also Gläubigen passieren sehr wohl schlimme Dinge. Es ist ja nicht nur so, dass es den Ungläubigen passiert. Denen passiert das, wovor sie Angst haben. Das kommt über sie. Was der Gottlose fürchtet, kommt über sie. Das sind Sprüche. Aber wenn ich Gott so vertraue, wie wir es im Hebräer lernen, dann kann mich das nicht umhauen. Da macht es mir nicht mal Angst, wenn es an meine Kinder geht oder an mein Leben geht. Weil ich weiß, dass er da ist. Und die Menschen können nur das tun, was er ihnen erlaubt. Und das dient nicht dazu, mich kaputt zu machen, sondern um mir Kraft zu geben, mich zu erziehen und seinen Namen zu verherrlichen. Das heißt eigentlich, aus Ewigkeitsperspektive ist alles in trockenen Tüchern. Wenn ich so lebe, dazu möchte ich uns heute aufrufen. Lass uns das tun. Lass uns diesem Gott, unserem Herrn Jesus Christus, so vertrauen, ihn allein fürchten und ihm gehorsam sein.